Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Einen wunderschönen Tag und willkommen zurück beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Dieses Mal geht es um Moore, nicht nur der Schauplatz von Gruselgeschichten, sondern auch wichtig für unser Klima und interessant für den Biologieunterricht. Wir besprechen anhand 5 zentraler Thesen das Potenzial dieses einzigartigen Ökosystems, auch für den Biologieunterricht. Ich bin wieder eure Moderatorin Christina Wurst vom Institut für Digitales Lernen und treffe heute wieder die Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags, um mehr über ihre Fachgebiete und Forschung zu erfahren. Heute ist mein Gast Wilfried Probst, emeritierter Professor, also jetzt im Ruhestand, für Biologiefachdidaktik der Universität Flensburg. Die von ihm herausgegebene Ausgabe zeigt zahlreiche Möglichkeiten auf, Moore im Unterricht zu thematisieren. 5 zentrale Thesen zu dieser Ausgabe werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen, Wilfried.
Ja, guten Tag.
So, wenn ich jetzt Ökosysteme unterrichten möchte, da denke ich am meisten erstmal so an Wald oder See. Mit Bohren sind viele ja doch eher weniger, weder theoretisch noch aus der eigenen Erfahrung, vor allem wir hier unten in Süddeutschland wie ich, vertraut. Also fangen wir doch mal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt ein Moor?
Ja, Christina, das Besondere an einem Moor ist, dass der Boden vorwiegend aus organischen Bestandteilen besteht, die auch als Torf bezeichnet werden. Dabei ist Torf mehr eine geologische Bezeichnung und Moor mehr eine botanische oder vegetationskundliche Bezeichnung. Der springende Punkt ist, im Moor wird mehr Pflanzenmaterial produziert, als abgebaut wird. Das heißt, es wird mehr Kohlenstoff gespeichert, als wieder freigesetzt wird bei der Zersetzung von organischem Material.
Hey, das ist klar. Und gibt es irgendwas an Mooren, was dich besonders fasziniert, was vielleicht überraschend oder vielen gar nicht bekannt ist über dieses Ökosystem?
Ja, also ich meine, die Moore beschäftigen mich schon sehr lange. Ich habe ja seinerzeit in Tübingen studiert und dann damals schon Exkursionen nach Oberschwaben gemacht, wo es viele Moore gibt. Später war ich sehr lange in Flensburg als Biologiedidaktiker tätig und da gibt es auch in der Umgebung von Flensburg viele Moore, die ich auch oft mit Studierenden aufgesucht habe. Die Landschaft fasziniert schon deshalb, weil sie eben ganz ungewöhnlich ist. Sie ist weder Wald noch Ackerfläche noch Wiese, sondern es ist etwas Besonderes und es ist auch eine sehr urtümliche Landschaft, die vom Menschen eben vergleichsweise wenig verändert wurde. Wenn es sich um ein intaktes Moor handelt, dann ist es tatsächlich noch eine Urlandschaft, wie es sie sonst so in Deutschland kaum gibt.
Das ist natürlich total spannend. Meistens können wir natürlich im Unterricht jetzt nicht direkt zum Moor hinfahren und es uns live angucken, auch wenn das natürlich sehr schön wäre. Was gibt es denn für eine Möglichkeit dann, das Moor im Unterricht zu behandeln, wenn ich gerade keine Exkursion machen kann? Und wie könnte das dann aussehen?
Ja, also völlig unmöglich wäre es nicht, mit Schülerinnen auch in ein Moor zu gehen. Es gibt ja gute Möglichkeiten, zum Beispiel der Naturschutzverbände, die machen solche Führungen. Da könnte sich dann eine Lehrkraft auch anschließen. Das wäre schon möglich. Aber es ist schon richtig, es gibt viele Hürden und Hindernisse und es ist für eine Lehrkraft nicht so einfach, so etwas zu unternehmen. In unserem Unterricht Biologieheft haben wir deshalb auch versucht, durch einen Beitrag eben eine mögliche Alternative zu zeigen, indem wir da so ein Video in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen. Ein Video mit 360-Grad-Aufnahmen, wenn man sich das anschaut, tatsächlich so wie im Moor fühlen kann. Und dann aus den Informationen sollen dann Mystery-Karten entwickelt werden von den Schülerinnen, die dann nachher zu gewissen Schlussfolgerungen führen. In diesem Unterrichtsbeitrag geht es vor allem darum, so Alternativen zur Torfverwendung und so aufzuzeigen, das eben dann dazu führen soll, dass die Moornutzung, so wie sie heute noch passiert, in Deutschland weniger, aber in Europa durchaus noch, also Abtorfung, dass das nicht mehr stattfinden muss. Gerade im Gartenbau wird ja sehr viel Torfmaterial bis heute verwendet, das aus Mooren stammt.
Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der vielen gar nicht so bekannt ist, welche Rolle dann eigentlich Moore auch für unseren Alltag, wie zum Beispiel für die Landschaft, für den Gartenbau spielen. Kannst du vielleicht dann ein bisschen mehr dazu erzählen, wieso sollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen?
Ja, klar. Das merkt man oder sieht man, wenn man in so ein Gartenbaucenter geht und sich anschaut, was da an Torfartikeln gezeigt wird. Also die Blumenerde, die Blumentopferde zum Beispiel, enthält fast immer Torf. Es gibt heute Alternativen, aber immer noch ist es so, dass die meisten Erden, die da angeboten werden, eben torfhaltig sind. Und das ist das eine. Dann wird Torf natürlich, wurde Torf früher als Brennmaterial verwendet, das spielt heute keine so große Rolle mehr. Also Torf als Brennmaterial verwendet praktisch niemand mehr. Aber in der Medizin, als Fangopackung, als Moorbad, wird Torf durchaus noch verwendet. Zum Beispiel auch hier in verschiedenen Kurbädern in Oberschwaben, wo ich jetzt zu Hause bin, werden auch solche Fangobehandlungen noch eingesetzt. Und das ist natürlich auch ein Problem, denn das Material dazu muss auch aus Mooren gewonnen werden. Nun hat man ja lange Zeit gedacht, solche Moore, na gut, die sind eigentlich nichts wert, da kann man keine landwirtschaftlichen Produkte anbauen. Das ist wertloses Land und wenn man daraus dann zum Beispiel Brennmaterial oder später eben für die Gartenbaubetriebe wichtige Materialien gewinnen kann, ist das ein großer Vorteil, das soll man unbedingt nutzen. Und deshalb war das lange Zeit eben nicht, hat man das gar nicht hinterfragt, sondern als selbstverständlich genommen und sogar als sehr gute Möglichkeit genommen, an sich unnützes Land produktiv zu nutzen.
Ja, man denkt ja auch, eigentlich ist es doch praktisch, wenn wir die Moore alle trockenlegen, dann gewinnen wir neue Baufläche, wo wir Häuser hinstellen können. Wieso ist es denn so wichtig, dass wir die Moore aber erhalten?
Ja, also die Moorkultivierung oder Melioration, wie das auch genannt wurde, hat eine lange Geschichte. Schon Friedrich der Große hat damit angefangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zum Beispiel im Emsland ganz großes Programm aufgelegt, wo Moore eben in großem Stil, wo man versucht hat, Moore in großem Stil für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Bebauung ist vielleicht weniger wichtig gewesen. Es ging vor allem darum, nicht produktive Böden für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Und da schien die einzige Möglichkeit Entwässerung und auch entsprechende Behandlung, Düngung. Zum Teil hat man auch versucht, den unteren Boden, also das, was unter der Torfschicht der Moore ist, durch ganz tiefes Pflügen nach oben zu bringen und dadurch so eine Mischung aus Torf und Mineralboden herzustellen, der dann für die Landwirtschaft besser funktioniert. Das war auch durchaus in manchen Gebieten, eben gerade im Emsland, das ist besonders bekannt, dieses Beispiel, hatte das durchaus Erfolg, die damals dort nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Zahl eintreffenden Geflüchteten, haben dadurch neue Möglichkeiten gefunden und das war also durchaus etwas Positives. Aber es hatte eben den Nachteil, dass dieser gespeicherte Kohlenstoff in den Torfschichten freigesetzt wurde und freigesetzt wird. Bis heute ist es so, dass von den ehemaligen Mooren in Deutschland ein ganz großer Anteil landwirtschaftliche Nutzflächen sind, die alle nicht mehr Kohlenstoff speichern oder mindestens nicht mehr Kohlenstoff aufnehmen, vielleicht noch speichern, aber durch die Bearbeitung geht eben auch sehr viel Kohlenstoff aus den Mooren wieder in die Atmosphäre. Und so sind eben diese bewirtschafteten Moorflächen heute keine Kohlenstoffsenken, sondern Kohlenstoffquellen. Dieses Thema ist erst so in den letzten Jahrzehnten aktuell geworden und eigentlich erst im letzten Jahrzehnt so richtig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen. Seither liest man sehr viel darüber. Es gibt sehr viele Programme, es gibt auch Aktionen der verschiedenen Landesregierungen und der Bundesregierung, Moore zu schützen und wieder zu restaurieren. Es wird oft auch von Renaturierung gesprochen. Das ist so eine Sache, also richtig renaturieren wird man das wahrscheinlich, das ist sehr schwierig, aber man versucht jedenfalls hinzukriegen, dass die Moore nicht mehr als Kohlenstoffquellen, sondern als Kohlenstoffspeicher wenigstens weiter funktionieren. Und das gelingt relativ gut, wenn man die Flächen wieder unter Wasser setzt, sozusagen ganz nass macht, so dass praktisch bis zur Oberfläche das Wasser steht. Das ist nur für die meisten Landwirte zunächst einmal etwas ganz, ja, das haben sie nicht gern. Es ist eigentlich ein Leitsatz der Landwirtschaft, dass erstmal Wasser aus dem Boden raus muss, damit man sinnvoll produzieren kann. Das gilt auch für Grünländer. Ich meine, abgesehen von den Wasserbüffeln können die meisten Nutztiere das nicht brauchen, wenn das Wasser zu hoch steht. Und deshalb muss man, wenn man das tatsächlich hinkriegen will, eben mit der Landwirtschaft kooperieren und zusammenarbeiten und Wege finden, wie man diese Vernässung so betreiben kann, dass sie nicht zu ganz starken Eingriffen in die derzeitige Landnutzung führt. Das ist eines der Hauptprobleme im Moment.
Ja, du hast ja auch in euren 5 Thesen geschrieben, Moorschutz und Landwirtschaft sind zwar manchmal Gegensätze, aber sie müssen keine Gegensätze sein. Wie kann es denn aussehen, dass wir Moore nachhaltig nutzen?
Also dieses Stichwort, was da im Moment sehr viel genutzt wird, heißt Paludikultur. Also man möchte gerne Landwirtschaft betreiben auf nassen Böden. Und das heißt, man muss irgendwelche Produkte finden, Pflanzen finden, die auf nassen Böden gut gedeihen und die gleichzeitig auch genutzt werden können. Und das ist zunächst mal sicherlich kein normales Getreide. Das wird nicht gehen. Gut, vielleicht für Reis wäre sowas möglich, aber Reis ist bei uns bis jetzt klimatisch noch nicht, kann man noch nicht gut kultivieren. Aber Rohrkolben zum Beispiel, auch Schilf, viele Sauergräser lassen sich durchaus zu Produkten verarbeiten, die auch als biologische Rohstoffe nachher eingesetzt werden können, als Baumaterialien, Verpackungsmaterialien, auch zur Energiegewinnung. Das ist also ein Aspekt. Es gibt auch bestimmte Beerenfrüchte, zum Beispiel Cranberries, die auf feuchten Böden oder sogar in ganz nassen Böden wachsen. Da wäre einiges möglich. Es ist also durchaus nicht ganz ausgeschlossen, solche landwirtschaftliche Nutzung zu betreiben. Und das Tollste und Neueste dabei ist, dass man auch die Torfmoose, darüber werden wir sicher auch noch sprechen, über die Torfmoose, dass man die auch kultivieren kann. Das sind mittlerweile schon relativ große Probeflächen. Ja, das ist noch eine Forschungsarbeit, aber die sind schon in Gebrauch. Und wenn das wirklich gelingen würde, über große Flächen Torfmoose zu kultivieren, könnte man daraus den Blumentorf zum Beispiel gewinnen, den Torf für den Gärtnereibedarf, der bis jetzt durch Abtorfung von alten Mooren nur gewonnen werden kann. Und auch selbst auch diese Fango-Packungen und Filtermaterial und so weiter, könnte man daraus gewinnen. Das wäre also durchaus eine Sache, die Zukunft hat. Allerdings ist es bis jetzt noch so, dass einfach diese großen Mengen, die da benötigt werden, noch lange nicht produziert werden können. Da braucht man auch spezielle Maschinen und spezielle technische Einrichtungen. Und das ist so ein bisschen ein Doppelspiel, nicht? Die Leute, die es produzieren, müssen wissen, das sind Leute, die es auch abnehmen. Und die es abnehmen, müssen wissen, da kommt auch dauernd genügend nach. Das ist also nicht so ganz einfach, so eine neue Produktkette aufzubauen. Aber es wird wohl versucht.
Ja, du hast auch in euren Thesen geschrieben, die Torfmoose haben ganz besondere Eigenschaften, die wir zum Beispiel auch beim Experimentieren nutzen können. Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, ja, die Torfmoose können interessant sein eben für die wirtschaftliche Nutzung. Wieso sind sie denn auch für die Nutzung im Unterricht von Interesse?
Ja, also in einem unserer Beiträge besprechen wir ja die Torfmoose etwas genauer. Und da soll sich zeigen oder wird sich zeigen, dass es eine ganz besondere Pflanze ist, die in vieler Hinsicht. Das gilt sowohl, was die Struktur, die Morphologie anbelangt, als auch was die Physiologie anbelangt, besonderen Eigenschaften. Einmal, das ist zunächst das Erste, was auffällt und was man auch sehr gut demonstrieren kann und untersuchen kann, die große Wasserspeicherfähigkeit. Wenn man so einen Packen Torfmoose in die Hand nimmt, ist es fast, wie wenn man einen Badeschwamm in die Hand nimmt. Einen vollgesogenen Badeschwamm, wenn man das also im Gelände macht, den man auspressen kann, so kann man auch diese Torfmoose auspressen. Und man kann tatsächlich sehr gut zeigen, dass eben wirklich das 20- bis 30-fache des Trockengewichtes bei Torfmoosen, wenn man sie so aus dem Nassen nimmt, Wasser ist. Das ist ungewöhnlich, nicht? Bei anderen Pflanzen ist es also deutlich weniger. Da kann es und das Doppelte oder Dreifache an Wasser sein, vielleicht was da drin steckt, auch vielleicht auch mal das Zehnfache, aber mehr sicher nicht. Bei Taufmoosen also ganz viel. Man kann sich vorstellen, die Taufmoose sind wirklich ein Wasserschwamm. Und das ist das eine. Und das kann man sehr gut auch mikroskopisch untersuchen. Man kann zeigen, wie die komplizierte Struktur der Taufmoospflänzchen ist. Man kann aber auch zeigen, dass sie ganz besondere physiologische Eigenschaften haben, dass sie also bestimmte Stoffe aus dem Wasser entnehmen und andere reingeben. Und das lässt sich alles experimentell ganz gut nachverfolgen. Auch, und das ist auch eigentlich ein wichtiger Punkt, der vielleicht nicht so bekannt ist, lassen sie sich sehr gut kultivieren. Es ist verhältnismäßig einfach. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch jetzt so eine Plastikwanne stehen mit Taufmoosen, die steht jetzt schon 2 Monate da. Die wachsen sehr gut, wenn man sie richtig behandelt. Man darf sie nur mit Regenwasser oder mit deionisiertem Wasser gießen, dann gedeihen sie gut und wachsen auch relativ schnell. Und man hat dann, wenn man das in der Schule macht, immer Material, um sie auch mikroskopisch oder mit anderen Experimenten zu untersuchen. Man darf sie natürlich nicht aus einem Moor entnehmen. Das klingt ein bisschen verrückt und es ist auch meiner Meinung nach nicht ganz gerechtfertigt, dass man da so streng ist. Aber es ist tatsächlich so und wir dürfen natürlich, wenn wir das jetzt im vorschlagen für einen Unterricht, dürfen wir nicht sagen, geh einfach in das nächste Moor und hol dir die Taufmoos. Aber man kann sie sehr gut sich im Internet besorgen. Denn Taufmoose sind für bestimmte Hobbys ganz wichtig. Für Leute, die Orchideen pflegen und züchten, ist es wichtig, Taufmoose zu haben als Substrat. Für Leute, die fleischfressende Pflanzen kultivieren, das sind auch eine ganze Menge Hobby-Gärtner und Botaniker, sind solche Taufmoose auch ganz wichtig. Deshalb kann man lebende Taufmoose mit einem Klick im Internet bestellen. Für relativ wenig Geld, also unter 10 Euro, kriegt man so ein Packen Taufmoose. Man kann sogar einzelne Arten kriegen. Das ist ja das Besondere dieser Pflanzengattung, dass es da also sehr viele verschiedene Arten gibt. Und die sind nicht so leicht zu unterscheiden. Es ist eine relativ komplexe botanische Sache, die Taufmoose. Aber das geht. Und die meisten Versuche, die man mit Taufmoosen machen kann, erfordern keinen großen Aufwand, das kann man so sagen.
Zu welchen Themenbereichen im Unterricht kann ich denn dann mit Taufmoosen experimentieren? Also wir haben jetzt schon so ein bisschen anklingen gehört, Struktur und Funktion kann ich daran besprechen. Gibt es noch andere Themenfelder, für die sie sich eignen?
Ja, ich meine ganz klar, Stoff- und Energieumwandlung ist ja auch Stoffkreisläufe. Es finden in einem solchen Taufmooskomplex ja Abbauprozesse und Aufbauprozesse statt. Zunächst einmal assimilieren Taufmoose ganz normal, wie alle anderen Pflanzen, machen Photosynthese. Aber das Problem für Taufmoose ist, dass sie sehr wenig Nährmineralien zur Verfügung haben. Und dass auch bestimmte Nährmineralien für sie eher giftig sind. Also Calcium zum Beispiel, Calciumionen sind nicht, das vertragen sie gar nicht. Wenn man sie mit Calcium düngt, gehen sie ganz schnell ein. Das kann man bei solchen Kulturversuchen auch gut zeigen. Aluminium, Eisen sind auch Ionen, also die sie gar nicht vertragen. Und die Taufmoose haben nun eine Möglichkeit, diese Ionen aus dem Wasser, das sie umgibt, zu entfernen. Die Zellwände der Taufmooszellen enthalten einen Stoff, der Ionen austauscht. Ionenaustausch ist ein Begriff, der vielleicht auch so allgemein bekannt ist, dass Ionenaustausch sind Stoffe, die bestimmte Ionen aufnehmen und andere Ionen abgeben. Bei Taufmoosen ist es so, dass sie Kationen, also zum Beispiel Eisenkationen, Calciumkationen, Aluminiumkationen aufnehmen und dafür Wasserstoffionen, also Protonen, abgeben, Ablusionen. Das hat einmal den Vorteil, dass diese giftigen Ionen, für sie giftigen Ionen, weg sind. Die hängen jetzt an ihren Zellwänden fest und können den Pflanzenzellen nicht mehr schaden. Andererseits säuern sie die Umgebung an. Dadurch, dass sie diese H-Plus-Ionen abgeben, wird die Umgebung immer sauer. Das geht bis zu pH, unter pH 3 runter. Das ist also schon sehr sauer. Das ist schon so ein milder Essig. Und das hat für sie keinen Nachteil, sie halten das aus, aber für alle Konkurrenten, die da auch wachsen können, hat es große Nachteile. Die meisten Pflanzen halten so etwas nicht aus. Und deshalb ist es so, wenn sich Torfmoos erstmal gut etabliert haben, ist es für andere Pflanzen sehr schwer, da Fuß zu fassen und weiterzukommen. Da ist es sogar so, dass Torfmoos eben, wenn sie erstmal anfangen zu wachsen, mit der Zeit alles andere verdrängen.
Jetzt hast du schon erwähnt, genau, fast ist hier das richtige Wort. Du hast ja vorhin schon erwähnt, es gibt eine Art Pflanzen, die sich aber trotzdem dort relativ gut halten kann, die Fleischfressenpflanzen. Wieso sind die denn ein Thema, das man schön im Unterricht behandeln kann? Das sind ja ein bisschen ungewöhnlich mit ihrem extremen Standort.
Ja, das ist sicher also ein Thema, was sich deshalb auch gut für die Schule eignet, weil es so ein bisschen eine Sensation ist. Pflanzen, die Fleisch fressen, das ist so etwas ganz Verrücktes, denkt man mal zunächst. Und sicher die bekannteste Hochmoorpflanze, die Fleisch frisst, ist der Sonnentau. Diese Fleischfresserei hat natürlich auch mit dem Stickstoffmangel zu tun. Die Pflanzen in den Hochmooren, die haben ja gar keinen Stickstoff mehr zur Verfügung. Die Torfmoose, den wenigen Stickstoff, der da ist, nimmt die Torfmoose ihnen noch weg. Und deshalb gibt es nur wenige Möglichkeiten, an genügend Stickstoffverbindungen heranzukommen. Und eine ist eben von den fleischfressenden Pflanzen, also ergriffen worden. Die schaffen es dadurch, dass sie Insekten fangen und verdauen. Sie haben eben entsprechende Drüsen auf ihren Blättern oder in der Regel auf den Blättern, die Proteine zersetzen, kommen sie an die Stickstoffverbindungen ran und können so diesen Mangel ausgleichen. Dieser rundblättrige Sonnentau, das ist also die häufigste und auffälligste fleischfressende Pflanze in unserem Hochmoor, sitzt sozusagen oben auf dem Torfmoos drauf und hat eigentlich kaum die Möglichkeit, Nährmineralien aus dem Substrat aufzunehmen, aber über die zersetzten Insekten kommt sie eben daran und kann dann damit auch ganz gut existieren. Und das Besondere ist auch, die wächst immer mit den Torfmoosen. Die Torfmoose wachsen ja ständig nach oben, das heißt also, das sind Pflanzen, die unendlich wachsen, die hören nie auf zu wachsen. Das gilt im Prinzip für alle Pflanzen, aber die meisten Pflanzen haben irgendwann eben mal das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und sterben dann ab. Bei den Torfmoosen ist es so, dass die Spitze eigentlich unbegrenzt weiter wächst und nach unten sterben sie ab. Und das führt dazu, dass sie so im Jahr etwa einen Millimeter, der Torf wächst etwa einen Millimeter. Die wachsen natürlich selber noch viel mehr. Der Torf bildet sich ja durch Zusammenpressen der Torfmoose. Aber dieses Wachstum führt dazu, dass Pflanzen, die da oben drauf sitzen, mit der Zeit eingewachsen werden würden. Und der Sonnentau schafft es eben dadurch, dass er immer wieder neue Triebe nach oben bildet, immer oben zu bleiben. Für die Moosbeere gilt es auch, die rankt so über die Oberfläche weg und erreicht dadurch eben, dass sie nicht von den Torfmoosen überwuchert wird. Gut, ich meine, das sind alles schon ziemliche Details, aber sie sind ganz spannend. Man sieht eben, dass es immer wieder Möglichkeiten, dass die Pflanzen oder die Lebewesen immer wieder Möglichkeiten finden, mit schwierigen Bedingungen zurechtzukommen, sich sozusagen ihre eigene neue Nische zu schaffen. Und das kann man gerade an den Hochmoorpflanzen besonders gut zeigen, weil sie eben solchen extremen Bedingungen ausgesetzt sind.
Ja, super. Dann sind wir leider auch schon am Ende der Zeit, aber wir haben, glaube ich, ganz viele Einblicke gewonnen, was für zahlreiche Gebiete eigentlich der Biologie mit Moos zusammenhängen. Wir haben angefangen beim Thema der Landwirtschaft, auch so bei der Alltagsbedeutung, wenn wir auch nur ein bisschen Blumenerde verstreuen, eigentlich schon mit dem Thema Moore in Kontakt kommen. Wir haben über die Paludikultur geredet und dass es in Zukunft vielleicht möglich sein wird, Moore auch landwirtschaftlich zu nutzen, ohne dass wir sie zerstören und dadurch ihren eher wertvolle Funktion als Kohlenstoffspeicher zunichte machen. Dann haben wir über die besonderen Eigenschaften der Torfmoose gesprochen, die wir zum Beispiel im experimentellen Unterricht verwenden können, aber auch beim Mikroskopieren sich sehr schön anbieten. Und jetzt am Ende hasseln wir auch noch auf die Fleischfressenpflanzen, die wir eben gerade in so extremen Lebensräumen wie dem Moor vorfinden, zu sprechen gekommen. Gibt es noch irgendetwas anderes, was unsere Zuhörer jetzt in eurer Ausgabe erwarten wird, was wir vielleicht gar nicht ansprechen konnten?
Ja, also die Landschaftsgeschichte, das ist der erste Unterrichtsvorschlag in dem Moorheft. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Und das ist natürlich auch ein Thema, das eigentlich noch ganz interessant ist. Moore sind ja bei uns alle relativ, ja, erdgeschichtlich gesehen relativ jung. Sie sind nach der Eiszeit bei uns hier entstanden. Nach der letzten Kaltzeit, nach der Würm- oder Weichselkaltzeit. Und oft sind sie aus Eisstauseen hervorgegangen. Mindestens hier in Süddeutschland, wo der Alpengletscher ja die Vereisung bedingt hat. Und diese Entwicklung vom Eisstausee zum Hochmoor, die kann man eigentlich sehr gut nachvollziehen, indem man die verschiedenen Schichten des Moores sich anschaut und dann von diesen Schichten Rückschlüsse auf die jeweiligen Entstehungsräume, auf die jeweiligen Landschaften schließt, zieht, die, in denen diese Schichten entstanden sind, sich abgelagert haben. Das ist ein Thema, was wir bisher noch nicht angesprochen haben. Und das ist das, in dem Heft wird auch ein Vorschlag gemacht.
Okay, dann vielen Dank für die spannenden Einblicke einmal in die Thematik der Moore und auch in eure Ausgabe. Und dann wissen unsere Zuhörenden ja jetzt, es gibt noch einiges, was sie erwartet, was sie herausfinden können. Und es lohnt sich, einen Blick in eure Ausgabe zu werfen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.